Ja, liebe Geschwister, in Aalen, in Adelberg und im Online-Meeting, ich möchte euch heute Morgen auch ganz herzlich grüßen im Namen unseres wunderbaren Erlösers. Ja, ich möchte die Betrachtung über die Psalmen, möchte ich kurz unterbrechen und eine kleine Predigtreihe über ein Thema einfügen, das mir sehr wichtig ist und das mir auf dem Herzen liegt, nämlich über das Brotbrechen, über das Mahl des Herrn. Ich möchte ein Zitat lesen von einem alten Bruder, der mittlerweile beim Herrn ist, der ein großes Vorbild für mich war und den ich sehr schätze, den ich persönlich kennenlernen durfte, aber auch seine Bücher. Und er hat in einem Buch, das sozusagen auch sein geistliches Testament ist, da hat er über das Mahl des Herrn Folgendes geschrieben. Ich schätze das wöchentliche Gedächtnis an den Herrn beim Brotbrechen. Seit 70 Jahren versuche ich, jeden Sonntag im Gedächtnis an den Herrn das Abendmahl zu feiern. Und nie hat es für mich seine Anziehungskraft verloren. Eine Gemeindezusammenkunft, wo allein unser geliebter Herr im Mittelpunkt steht und angebetet wird, hat etwas Besonderes an sich. William MacDonald. Ja, mir liegt das Thema vor allem deshalb auf dem Herzen, weil wir in Adelberg einige Geschwister haben, die unmittelbar davor stehen, am Mahl des Herrn teilzunehmen. Aber wir haben auch viele andere, wie es wahrscheinlich auch bei euch in Aalen sein wird, die seit Jahrzehnten Sonntag für Sonntag praktizieren. Und ich denke, da ist es von Zeit zu Zeit wichtig, dass wir uns auch überprüfen und einfach vor dem Herrn fragen, was tun wir da eigentlich und wie tun wir es? Oder wenn hier William MacDonald spricht, selbst nach 70 Jahren, Sonntag für Sonntag, hat diese Versammlung, dieses Zusammenkommen zum Gedächtnis an den Herrn, seine Anziehungskraft auf ihn nicht verloren. Dann ist ja auch die Frage an uns, wie sieht es bei uns aus? Hat diese Zusammenkunft nach wie vor, übt sie eine Anziehungskraft aus? Und wenn wir zusammenkommen, um den Tod des Herrn zu verkündigen, sind dann unsere Herzen wirklich bewegt von der Person des Herrn Jesus und von seinem Werk? Oder ist es Gewohnheit, religiöse Routine? Und so soll diese Predigtreihe nicht nur dazu dienen, Geschwister, die den Wunsch haben, teilzunehmen am Mahl des Herrn, sie im Wort Gottes über die Bedeutung und über die Lehre des Brotbrechens zu unterweisen, sondern auch ganz besonders uns, die wir seit Jahren vielleicht schon daran teilnehmen, ganz neu unsere Herzen dafür zu wecken, uns bewusst zu machen, welches Vorrecht, aber auch welche Verantwortung damit verbunden ist, dass wir das Mahl des Herrn feiern dürfen. Und so wollen wir als erstes eine Stelle aufschlagen aus dem Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 22, wo der Herr Jesus dieses Mahl eingesetzt hat. Und ich möchte lesen die Verse 14 bis 20. Lukas Kapitel 22, die Verse 14 bis 20. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es fortan nicht mehr essen werde, bis es erfüllt ist im Reich Gottes. Der nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch von euch, dass ich von jetzt an nicht von dem Gewächs des Weinstockes trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Es war die letzte Nacht, die der Herr Jesus mit seinen Jüngern, die ihn 3 Jahre begleitet hatten, vor seinen Leiden und vor seinem Tod verbrachte. Der Herr Jesus kam mit ihnen zusammen in dem vollen Bewusstsein, dass seine Leiden und sein Tod bevorstanden. So war es dem Herrn nochmal ein großes Anliegen, mit seinen Jüngern ein letztes Mal Gemeinschaft zu haben und mit ihnen das Passamahl zu feiern. Aber der Herr Jesus kündigt bei dieser Feier des Passamahls an, dass er selber für sich, dass für ihn selber die Feier des Passas ausgesetzt werden wird, bis das Reich Gottes sichtbar kommen würde. Bis er das messianische Friedensreich aufgerichtet hat. Das heißt, Herr Jesus wendet hier den Blick, richtet den Blick zunächst einmal in die Zukunft. Und er sagt, es wird ein Zeitpunkt kommen, da wird das Reich Gottes hier sichtbar auf dieser Erde aufgerichtet werden. Und zu diesem Zeitpunkt wird es dann auch wieder dran sein, für das, was das Passamahl steht, das Passafest zu feiern, das Passamahl zu feiern. Und dann sagt er, für den Zeitabschnitt, der aber dazwischen liegt, setzt er jetzt etwas ganz Neues ein. Nämlich das Mahl des Herrn. Ein Mahl, in dem er selbst jetzt den Platz des Passalammes als Gegenstand der beständigen Erinnerung einnehmen wird. Beim Passamahl steht das Gedächtnis an ein geschlachtetes Lamm im Mittelpunkt. Und der Jesus sagt, das wird aufhören, bis das Reich Gottes wiederkommt. Aber in der Zwischenzeit, da wird nicht mehr gedacht werden des Passalammes, das geschlachtet wurde in Ägypten, sondern da wird meiner Person, da wird mir gedacht werden. Es geht nicht mehr um die Befreiung aus Ägypten, sondern es geht um seine Leiden und seinen Tod, worauf der Herr den Blick und die Herzen seiner Nachfolger lenkt. Das heißt aber auch, dass die Bedeutung des, um das Mahl des Herrn, um die Bedeutung richtig zu verstehen, müssen wir zunächst auch einen Blick in das Alte Testament werfen und die Bedeutung des Passas, des Passamahls zu verstehen. Denn die Jünger haben diese Assoziationen mit den Kelchen offensichtlich sofort erkannt. Und sie haben erkannt, dass jetzt der Herr Jesus sich selber, seine Person und das Werk und seine Leiden, das er vollbringt, sozusagen jetzt an die Stelle des Passalammes und der Befreiung aus Ägypten setzt. Und deswegen wollen wir in das 2. Mosebuch gehen, in das 12. Kapitel, und dort einen längeren Abschnitt lesen, 2. Mose Kapitel 12. Ich lese uns die Verse 1 bis 30 und dann die Verse 43 bis 51. Und der Herr redete zu Mose, also 2. Mose Kapitel 12. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach: Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll euch der erste sein von den Monaten des Jahres. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprecht: Am 10. dieses Monats, da nehme sich jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, ein Lamm für ein Haus. Und wenn das Haus nicht zahlreich genug ist für ein Lamm, so nehme er es und sein Nachbar, der Nächste an seinem Haus, nach der Zahl der Seelen, jedem soll dir nach dem Maß seines Essens rechnen auf das Lamm. Ein Lamm ohne Fehl soll dir haben, ein männliches, einjährig, von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es in Verwahrung haben bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es schlachten, zwischen den zwei Abenden. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Pfosten und an den Türsturz tun, an den Häusern, in denen sie es essen. Und sie sollen dieser Nacht das Fleisch essen, gebraten am Feuer und ungesäuertes Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts roh davon essen und keineswegs im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, seinen Kopf samt seinen Beinen, samt seinen Eingeweide. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen, und was davon bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen. Und so sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand, und ihr sollt es essen in Eile. Es ist das Passa des Herrn. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh, und ich werde Gerücht üben an allen Göttern Ägyptens, ich der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid, und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen, und es wird keine Plage zum Verderben unter euch sein, wenn ich das Land schlage. Und dieser Tag soll euch zum Gedächtnis sein, und ihr sollt ihn als Fest dem Herrn feiern, als ewige Satzung bei euren Geschlechtern sollt ihr ihn feiern. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes essen, ja am 1. Tag sollt ihr den Säuertaug aus euren Häusern wegtun, denn jeder, der gesäuertes isst, vom 1. Tag bis zum 7. Tag, diese Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Und am 1. Tag soll euch eine heilige Versammlung und am 7. Tag eine heilige Versammlung sein. Keinerlei Arbeit soll an ihnen getan werden, nur was von jeder Seele gegessen wird. Das allein soll von euch zubereitet werden. Und so haltet das Fest der ungesäuerten Brote, denn an eben diesem Tag habe ich eure Heere aus dem Land Ägypten herausgeführt. Und ihr sollt diesen Tag halten bei euren Geschlechtern als ewige Satzung. Im 1. Monat, am 14. Tag des Monats, am Abend, sollt ihr ungesäuertes essen bis zum 21. Tag des Monats am Abend. 7 Tage soll kein Sauerteig in euren Häusern gefunden werden, denn jeder, der gesäuertes isst, diese Seele soll aus der Gemeinde Israel ausgerottet werden, er sei Fremder oder Einheimischer des Landes. Nichts Gesäuertes sollt ihr essen, in all euren Wohnungen sollt ihr Ungesäuertes essen. Und Mose rief alle Ältesten Israel und sprach zu ihnen: Greift und nehmt euer Kleinvieh nach euren Familien und schlachtet das Passa. Und nehmt ein Büschel Isop und taucht es in das Blut, das im Becken ist, und streicht von dem Blut, das im Becken ist, an den Türsturz und an die beiden Pfosten. Ihr aber, keiner von euch, soll zur Tür seines Hauses hinausgehen bis zum Morgen. Und der Herr wird hindurchgehen, um die Ägypter zu schlagen, und sieht er das Blut am Türsturz und an den beiden Pfosten, so wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, um zu schlagen. Und ihr sollt dieses Wort als eine Satzung für dich und deine Kinder halten bis in Ewigkeit. Und es soll geschehen, wenn ihr in das Land kommt, das der Herr euch geben wird, so wie er geredet hat, so sollt ihr diesen Dienst halten. Und es soll geschehen, wenn eure Kinder zu euch sagen werdet: Was soll euch dieser Dienst? So sollt ihr sagen: Es ist ein Passa-Opfer dem Herrn, der an den Häusern der Kinder Israel in Ägypten vorüberging, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser rettete. Und das Volk neigte sich und betete an. Und die Kinder Israel gingen hin und taten, wie der Herr Mose und Aaron geboten hatte, so taten sie. Und es geschah um Mitternacht, da schlug der Herr all Erstgeburt im Land Ägypten, vom Erstgeborenen des Pharao, der aus seinem Thron saß, bis zu den Erstgeborenen des Gefangenen, der im Kerker war, und alle Erstgeburt des Viehs. Und der Pharao stand in der Nacht auf, er und alle seine Knechte und alle Ägypter, und es stand ein großes Geschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, worin nicht ein Toter war. Dann noch ab Vers 43, und der Herr redete zu Mose und Aaron: Dies ist die Satzung des Passas. Kein Fremder soll davon essen, der Knecht jedes Mannes aber, ein für Geld erkaufter, wenn du ihn beschneidest, dann darf er davon essen. Ein Beisasse und ein Tagelöhner sollen nicht davon essen. In einem Haus soll es gegessen werden. Du sollst nichts von dem Fleisch aus dem Haus hinausbringen und ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen. Die ganze Gemeinde Israel soll es feiern. Und wenn ein Fremder bei dir weilt und dem Herrn das Passa feiern will, so werden alles Männliche bei ihm beschnitten und dann komme er dazu, es zu feiern. Und er soll sein wie ein Einheimischer des Landes. Aber kein Unbeschnittener soll davon essen. Ein Gesetz soll sein für den Einheimischen und für den Fremden, der in eurer Mitte weilt. Und alle Kinder Israel taten, wie der Herr Mose und Aaron geboten hatte, so taten sie. Ja, jetzt ist dieses Kapitel 12 im zweiten Mosebuch ja auch nicht im luftleeren Raum. Und manches versteht man nur, wenn wir uns kurz einen Überblick über das zweite Mosebuch verschaffen. Ich kann jeden nur dazu ermutigen, das zweite Mosebuch ist wirklich ein fantastisches Bibelbuch. Vielleicht darf das jetzt auch ein Anreiz sein, dass ihr selber euch einmal mit diesem Buch beschäftigt und es studiert. Allgemein wird das zweite Mosebuch in drei Abschnitte eingeteilt. Man geht davon aus, von den Orten, wo sich das Volk Israels befand. Kapitel 1 bis Kapitel 15, Israel in Ägypten. Kapitel 15 ab Vers 22 bis Kapitel 18, Vers 27, Israel in der Wüste. Und dann Kapitel 19 bis zum Ende des Buches in Kapitel 40, Israel am Berg Sinai. Man kann das Buch aber auch inhaltlich einteilen, wenn wir uns mit einem zentralen Thema beschäftigen im zweiten Mosebuch, nämlich mit dem Thema der Errettung. Und dann würde es so aussehen, Kapitel 1 zeigt uns, woraus Gott errettet. Und hier werden zwei Dinge genannt. Gott errettet aus dem Tod. Das Volk Israel stand nämlich unter dem sicheren Todesurteil, weil alle Männlichen, die neu geboren werden, unter dem Todesurteil standen, umgebracht werden sollten. Und so wäre dieses Volk innerhalb von ein, zwei Generationen völlig ausgelöscht gewesen. Das zweite ist, dieses Volk wurde durch den Pharao und die Ägypter unterdrückt. Sie mussten Sklavenarbeit leisten, sie mussten Städte, Häuser für Pharao und die Ägypter bauen. Das heißt, Gott errettet aus dem Tod und aus der Sklaverei. Dann Kapitel 2 bis Kapitel 15 beschreibt uns dann, wie errettet Gott. Und es beginnt zunächst mit der Geburt eines Sohnes. Inmitten dieser Finsternis, inmitten dieser Sklaverei, inmitten diesen Tod hinein, schenkt Gott ein besonderes Leben. Die Geburt Moses, von dem seine Mutter erkannte, dass er schön war. Und dieses neue Leben, es wird auf wundersame Weise bewahrt. Es wird zubereitet, es wird verworfen und dann von Gott berufen. Dann rettet Gott durch Gericht. Wir finden das, was wir nennen, die sogenannten 10 Plagen, die Gott über Ägypten sendet. Und dann Kapitel 12, Gott rettet durch ein Lamm. Und dann Kapitel 14, Gott rettet, indem er den Feind niederwirft, den Feind besiegt und somit das Volk aus dem Machtbereich, aus dem Zugriff des Feindes befreit und erlöst. Und dann ist es interessant, der längste Abschnitt, über die Hälfte dieses Buches, geht es um das Thema, wozu errettet Gott? Welche Ziele, welche Absichten verbindet Gott mit der Errettung? Und das Erste, was wir finden, Gott führt sein Volk in die Wüste. Gott erzieht sein Volk. Sein Volk muss lernen, ihm zu vertrauen, ihm zu gehorchen, sich seiner Führung anzuvertrauen. Und das Mittel, das Gott benutzt, um sein Volk zu erziehen, um ihnen Vertrauen anzutrainieren, das ist das Mittel von Mangel. Es fehlt an Wasser, es fehlt an Brot und es fehlt noch einmal an Wasser. Das Zweite, was Gott tut in Kapitel 18, er lehrt das Volk, Kapitel 17, er lehrt das Volk den Kampf. Israel muss lernen, gegen seine Feinde zu kämpfen. Sie müssen aber auch lernen, dass der Sieg nicht aufgrund ihrer Fähigkeiten, aufgrund ihrer Waffenfertigkeit kommt, sondern weil es einen gibt, der auf dem Berg für sie eintritt und für sie betet. Dann erzieht Gott sein Volk, indem er es unter seine Herrschaft bringt. Er führt es an den Berg Sinai, gibt dort dem Volk das Gesetz, schließt mit diesem Volk einen Bund, wo dieses Volk zum Gehorsam sich verpflichtet, dein Reich komme, deine Herrschaft komme, dein Wille geschehe. Und das muss dieses Volk lernen. Und der weitaus größte Abschnitt und weitaus größten Raum im zweiten Mosebuch nimmt dann das ein, dass Gottes Absicht es ist, dass sein Volk ihm dient und dass Gott in der Mitte seines Volkes wohnt. Indem das Volk jetzt Gott ein Haus baut, die sogenannte Stiftshütte, wo Gott in ihrer Mitte wohnen möchte, wo sie Gott dienen sollen und wo sie Gott anbeten. Das sind die großen Absichten Gottes in Bezug auf die Errettung, auf die Erlösung des Volkes Israel. Wir kennen ja das zweite Mosebuch alle unter dem Namen zweites Mosebuch oder in englischen Bibeln heißt es Exodus, Auszug. Aber es ist interessant, wenn ihr einen Juden fragen würdet, schlag mal bitte das Buch Exodus auf, dann würdet ihr euch mit großen Fragen den Augen anschauen. Weil die Juden das zweite Mosebuch nie mit dem Titel Exodus bezeichnen würden. Sondern im Judentum heißt dieses Buch nach den Anfangsworten in 2. Mose Kapitel 1 und dies sind die Namen. Und wer das zweite Mosebuch studiert, der wird feststellen, dass es gerade die Namen sind, die eine ganz große Rolle in diesem Buch spielen. Und vor allem der Name Gottes. Lesen wir Kapitel 1 und 2, dann stellen wir fest, der Name Gottes war in Israel offensichtlich nicht bekannt. Es gibt hier interessante Parallelen zum Buch Esther. Obwohl das Volk unterdrückt wird, schreit das Volk, aber wir lesen nicht, dass sie zu Gott rufen. Dann Kapitel 3 und 4, Gott offenbart Mose seinen Namen am brennenden Dornbusch. Ich bin, der ich bin. Dann die Kapitel 5 bis 14, der Name Gottes wird herausgefordert. Nämlich durch Pharao. Was sagt Pharao, als Mose vor ihn tritt, Mose und Aaron vor ihn treten und sagen, lass mein Volk ziehen? Da antwortet Pharao, wer ist der Herr, auf dessen Stimme ich hören soll, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und deshalb werde ich Israel nicht ziehen lassen. Das heißt, Pharao sagt im Grunde genommen zwei Dinge. Dieser Gott interessiert mich nicht, weil ich nicht einmal weiß, ob es diesen Gott gibt. Und ich kenne diesen Gott nicht. Ich weiß nicht, wer dieser Gott überhaupt ist und wie er ist. Das war die Herausforderung in Bezug auf den Namen Gottes durch Pharao. Und jetzt geht Gott hin Wir nennen es 10 Plagen, Gott selber nennt es aber 10 Zeichen. Es sind 10 Zeichen, die Israel, die den Pharao und die Ägypter und der ganzen Welt, deswegen kam nämlich dann auch im Buch Josua die Hure Rahab zum Glauben, den Namen Gottes verkündigen. Diese 10 Zeichen zeigen, wer dieser Gott, den Pharao in Frage gestellt hat, der Herrscher der damaligen Weltmacht, wer dieser Gott ist und wie dieser Gott ist. Und dann kommen wir in 2. Mose 15 zu dem Lobpreis der Miriam. Und dann sehen wir, jetzt ist der Name Gottes in Israel unter dem Volk Gottes gekannt. Zum Beispiel in Vers 2, meine Stärke und mein Gesang ist ja, denn er ist mir zur Rettung geworden. Dieser ist mein Gott und ich will ihn verherrlichen. Meines Vaters Gott und ich will ihn erheben. Und das ist immer das, was passiert, wo ein Mensch erkennt, wer dieser Gott wirklich ist. Und es wurde erkannt durch die Rettung, die er gewirkt hat. Und die Folge ist, ich will diesen Gott erheben. Und deswegen den Bau der Stiftshütte. Dann Vers 3, der Herr ist ein Kriegsmann, Herr ist sein Name. Gott ist der souveräne Herrscher, der seine Feinde besiegt. Nichts und niemand, auch die Götter Ägyptens, können ihm nicht widerstehen. Sondern was Gott sich vorsetzt, vermag er gegen alle Feinde, gegen allen Widerstand auszuführen und durchzusetzen. Vers 11, wer ist dir gleich unter den Göttern? Herrlich in Heiligkeit. Dieser Gott, der seinen Namen offenbart, der ist einzigartig. Er ist mit nichts und niemand zu vergleichen. Es gibt nichts und niemand, das in irgendeiner Form ihm gleichzusetzen wäre. Und dann in Vers 18, der Herr wird König sein, immer und ewig. Er ist derjenige, der herrscht und regiert und der auch über sein erlöstes Volk in ganz praktischer Weise herrschen und regieren soll. Und da sehen wir, dass die Erlösung weit darüber hinausgeht, als wir jetzt Israel aus der Sklaverei zu befreien. Sondern Gott zeigt durch die Errettung und die Art und Weise, auch wie er die Errettung und die Ereignisse angeordnet hat, zeigt Gott, wer er ist. Er zeigt seine Person, seine Herrlichkeit, was wiederum dazu führen soll, dass jeder, der das sieht, diesen Gott verherrlicht, diesen Gott liebt und diesem Gott von ganzem Herzen gehorchen möchte und sich seiner Herrschaft unterworfen wird. Was dann noch interessant ist, nicht nur Pharao fordert den Namen Gottes heraus, sondern wenn wir die Kapitel 32 bis 34 anschauen, auch Israel fordert Gottes Namen heraus. Durch das goldene Kalb. Und wie reagiert Gott drauf? 2. Mose 34, Verse 5 und 6. Er verkündigt Mose seinen Namen. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit. Und aus dieser Offenbarung konnte Mose die Gewissheit ableiten, dass Gott, egal wie das Volk versagen wird, Gott seinen Plan, sein Vorhaben, sein Ziel mit diesem Volk erreichen wird. Weil die ganze Errettung, weil alles im 2. Mosebuch eben nicht davon abhängig ist, wer und wie wir Menschen sind, sondern es ist alles abhängig von dem Gott, der sich mit seinem Namen offenbart und vorstellt. Allein darin liegt die Errettung Israels begründet und allein darin liegt auch die Zukunft Israels begründet. Und das Kapitel 12, da geht es letztendlich um den Höhepunkt von diesen 10 Zeichen. Es geht um das letzte, um das 10. Zeichen. Und auch das wollen wir uns kurz im Überblick anschauen, Vers 1 bis 13. Gott gibt an Mose und Aaron Anweisungen, sie sollen sich vorbereiten auf das Gericht über den Erstgeborenen. Und hier steht im Zentrum ein Lamm und die Anwendung seines Blutes. Dann in Vers 14 bis Vers 20 die Anordnung des Festes der ungesäuerten Brote. Und hier haben wir bereits in Vers 14 diese Aufforderung, es soll ein Gedächtnis für spätere Generationen eingerichtet werden. Das, was Gott hier tut, das darf nie vergessen werden unter seinem Volk. Sondern Gott möchte, dass sich sein Volk beständig an dieses Werk der Erlösung erinnert. Und hier steht jetzt im Zentrum ein siebentägiges Fest, in dem sie keinen Sauerteig in ihren Häusern haben durften. Vers 21 bis 28, Mose unterweist das Volk durch die Ältesten Israel. Und hier steht jetzt im Zentrum nicht das Lamm, sondern die Anwendung des Blutes des geschlachteten Lammes. Und wiederum die Aufforderungen in den Versen 25 bis 27, die Verpflichtung, zukünftige Generationen über diese Ereignisse zu unterweisen. Und das Volk reagiert darauf in Anbetung und Vers 28 Gehorsam. Dann in Vers 29 bis 42 wird uns die Passanacht geschildert, wie sie sich damals als historisches Ereignis abgespielt hat. Und hier steht im Zentrum die Erfüllung von Gottes Verheißungen und Zusagen. Und auch hier wiederum am Ende der Hinweis, Gott gibt die Anordnung, diese Nacht ist für zukünftige Generationen zu halten. Und dann haben wir Vers 43 bis 50, die Satzung des Passahs. Wie müssen wir das Ganze jetzt verstehen? Da kommt uns das Neue Testament zu Hilfe. Und zwar schlagt einmal auf mit mir 1. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 6 bis 8. Da erklärt uns nämlich Paulus, wie man das Passa und die Ereignisse verstehen. Da sagt Paulus ab Vers 6, 1. Korintherbrief, Kapitel 5, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Säuerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ungesäuert seid. Denn auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet worden. Darum lasst uns festfeiern, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Das heißt, Paulus erklärt es folgendermaßen, Christus ist unser Passa. Das Passa findet durch den Herrn Jesus, durch seine Person und durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha, findet das, was in 2. Mose beschrieben wird, seine Erfüllung. Und interessant ist, die Folge seines Todes, die zwingend ergebende Notwendigkeit, die Pflicht, die sich aus seinem Tod ergibt, ist ein Leben in der Heiligung. Lass uns diesen Text auch kurz etwas genauer anschauen, ein paar Gedanken dazu machen, denn für die Praxis des Brotbrechens spielt er auch eine gewisse Rolle. Und zwar der Zusammenhang ist der in Korinth, in der Gemeinde dort waren zwei schreckliche Dinge passiert. Erstens, einer, der sich zu Jesus Christus bekannt hat, der ein Glied der örtlichen Gemeinde von Korinth war, verharrte in der Sünde. Er hatte ein Verhältnis, eine Beziehung mit seiner Stiefmutter. Und es war selbst für die Ungläubigen in Korinth harter Tobak, obwohl die als Bewohner einer Hafenstadt an Unmoral und sexuelle Dekadenz gewöhnt waren. Aber dass einer mit seiner Stiefmutter zusammenlebt, das war auch für sie etwas Abartiges und Verabscheuenswürdiges. Das Zweite Schreckliche, was passiert war, war aber die Reaktion der Gemeinde in Korinth auf diesen Fall. Sie hatten nämlich gar nicht reagiert. Keine Konsequenz, keine Gemeindezucht, Die Gemeinde übte kein Gericht, sondern ganz im Gegenteil, sie rühmten sich des Ganzen noch. Schaut einmal her, wie nicht gesetzlich wir sind. In Christus sind wir frei gemacht, bei uns ist doch jeder herzlich willkommen. Und das kritisiert Paulus aufs Allerschärfste. Und Paulus begründet jetzt, warum Gemeindezucht, das heißt, dass die Gemeinde aktiv gegen die Sünde in ihren Reihen vorgehen muss, warum das absolut notwendig ist. Und er tut es unter zwei Perspektiven, Verse 2 bis 5, begründet das im Blick auf den, der in der Sünde verharrt. Und da soll das Ziel der Gemeindezucht sein, dass er errettet wird am Tag des Herrn Jesus. Und in den Versen 6 bis 8, die wir gerade gelesen haben, da erklärt er, warum Gemeindezucht für eine Gemeinde so wichtig ist. Und da sagt er, weil die Gemeinde geschützt werden muss. Denn Sünde hat eine durchdringende Kraft. Sünde ist letztendlich wie ein Geschwür, das immer weiter frisst und immer mehr an Einfluss gewinnt und am Ende dann alle ins Verderben führt. Und wer sich mit dem ersten Mosebuch beschäftigt, mit dem ersten Kapitel nach dem Sündenfall, der wird genau das feststellen. Wie die Sünde immer mehr um sich greift, immer mehr um sich frisst und wie sie immer mehr eine Eigendynamik bekommt, an Einfluss gewinnt und alles immer schlimmer wird. Und Paulus macht das jetzt den Korinthern deutlich, indem er auf das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote zurückgreift. Wäre Paulus ein Obstbauer aus dem Remstal, dann würde er dieses Prinzip vielleicht so erklären nach dem Sprichwort, ein fauler Apfel verdirbt den ganzen Korb. Paulus sagt in Vers 7, die Gläubigen, sie sind ein ungesäuerter Teig. Das ist unsere Stellung. Wir sind ein Teig, wo Sauerteig abwesend ist, der keinen Sauerteig enthält. Und dann begründet er das auch mit einem denn Christus ist unser Passahlamm, das für uns geschlachtet wurde. Weil der Herr Jesus stellvertretend für uns starb, weil der Herr Jesus sein Blut vergossen hat, damit Gott uns vor dem Gericht verschonen kann, das wir um unsere Sünde willen verdient haben, das hat uns zu einem solchen reinen Teig gemacht. Und jetzt sagt Paulus, ihr habt die Verantwortung als Gemeinde im Licht des Opfers des Herrn Jesus zu leben. Und deshalb fegt aus. Und das Wort meint hier gründlich reinigen oder säubern, das betont die ganze Ernsthaftigkeit und Gewissenhaftigkeit, mit der gegen die Sünde vorgegangen werden soll, damit wir für Gott ein neuer Teig sind. Das heißt, das, zu was uns der Herr Jesus gemacht hat, ein ungesäuerter Teig, das soll auch unsere Praxis widerspiegeln, dass wir nämlich für Gott ein neuer Teig sind. Und dann zieht er in Vers 8 die Schlussfolgerung aus dem Tod des Herrn Jesus. Unser ganzes Leben soll eine Festfeier für Gott sein. So wie dieses Fest der ungesäuerten Brote, dieses Fest dauerte 7 Tage. Und das ganze Leben eines Gläubigen vom Tag seiner Bekehrung, vom Tag seiner Errettung an, soll wie ein Fest der ungesäuerten Brote sein für Gott, wofür das alte Leben, für alte Gewohnheiten, Einstellungen, Gedanken, Taten kein Platz ist, sondern wir sind aufgefordert, jeder in seinem ganz persönlichen Glaubensleben, aber auch gemeinsam als Gemeinde gegen diese Dinge vorzugehen, dass sie sich nicht einschleichen, dass sie keinen Raum gewinnen und keinen Einfluss bekommen. Auch der Apostel Petrus zeigt uns diesen Zusammenhang zwischen dem Passa und einem Leben in der Heiligung auf. Schlagt mit mir auf, 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 14 bis 21. Und vergleicht einmal die Sprache, die Petrus benutzt, mit dem zweiten Mosebuch. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 14 bis 21. Als Kinder des Gehorsams bildet euch nicht nach den vorherigen Begierden in eurer Unwissenheit. Das wäre der Sauerteig. Sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werks, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Das heißt, die Zeit in der Wüste, bis wir ans Ziel kommen, die ewige Herrlichkeit, sollen wir gekennzeichnet sein durch Heiligkeit und durch Furcht Gottes. Indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Flecken und ohne Fehl, der zwar zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber offenbart worden ist am Ende der Zeiten um euretwillen. Das heißt, in den Versen 14 bis 16 fordert Petrus wiederum auf zu einem Leben in der Heiligung. Und dann zeigt dann Vers 18, was ist die Grundlage dafür? Weil wir befreit worden sind von dem alten Lebenswandel. Und er erinnert sie an das vergossene Blut des Herrn Jesus, an den hohen Kaufpreis, den er für unsere Erlösung bezahlt hat. Und dieser hohe Kaufpreis motiviert und lehrt uns und erinnert uns daran, dem Befehl zur Heiligkeit nachzukommen. Und der Wert seines Blutes ist bedingt durch die Vollkommenheit seiner Person. Und beachte auch, wie hier Petrus die Sprache aus 2. Mose Kapitel 12 benutzt. Ein Lamm ohne Flecken und ohne Fehl. Ein Lamm, das makellos ist. Und das ist auch das Interessante im zweiten Mosebuch. Die Israeliten konnten nicht eine beliebige Auswahl treffen. Sie konnten nicht irgendein beliebiges Tier nehmen, was sie gerade übrig hatten, was sowieso nichts damit anfangen konnte, sondern es musste eines der besten Tiere sein. Ein Lamm frei von jeglichem Makel, einjährig. Das heißt, es noch in seiner ganzen Lebenskraft und Energie dasteht. Männlich. Und Petrus sagte, Herr Jesus ist genau dieses Lamm. Er allein ist dazu qualifiziert, der Erlöser, das wahre Passahlamm zu sein. Das heißt, die alljährliche Passafeier mit dem Fest der ungesäuerten Brote diente einem zweifachen Zweck. Es war einmal von Generation zu Generation die Zurückerinnerung an ein historisches Ereignis, an das Ereignis der gewaltigen Befreiung des Volkes aus Ägypten unter Mose. Und gleichzeitig blickten sie bei jeder Festfeier voraus, blickten sie in die Zukunft. Denn Gott hat die Ereignisse und Geschehnisse so angeordnet, dass sie auf eine noch viel unendlich größere Befreiung hinweisen sollten. Eine Befreiung, die Gott durch das Opfer seines Sohnes, durch das vergossene Blut seines Sohnes wirken würde. Und gehen wir nochmal zurück ins 2. Mosebuch, Kapitel 12. Auch dazu ein paar interessante Details und Formulierungen. Einmal Vers 27, 2. Mose, Kapitel 12, Vers 27. Was sollen die Israeliten antworten? Was sollen die Väter antworten, wenn sie ihre Kinder fragen, was ist die Bedeutung von dem Ganzen? Warum feiern wir diese Nacht? Dann heißt es in Vers 27, so sollt ihr sagen, es ist ein Passa-Opfer dem Herrn. Das heißt, hier wird Das Passa, hier wird das Schlachten des Lammes und das Vergießen des Blutes des Lammes wird hier als ein Opfer bezeichnet. Und dieser Gedanke, dass es auf etwas viel Größeres noch hinweist, den finden wir auch zum Beispiel in Vers 6 in besonderer Weise unterstrichen. Und zwar, wir lesen ja in den Versen vorher, dass für jeden israelitischen Haushalt damals in Ägypten ein Lamm genommen und geschlachtet werden musste. Das heißt, es waren Tausende von Lämmern. Und jetzt achtet aber einmal drauf, wie Gott es formuliert in Vers 6. Da heißt es, und ihr sollt es in Verwahrung haben bis zum 14. Tag des Monats und die ganze Gemeinde der Versammlung soll es schlachten zwischen den zwei Abenden. Normalerweise würde man doch erwarten, da das Tausende von Lämmern sind, dass Gott sagt, ihr sollt sie in Verwahrung nehmen und ihr sollt sie schlachten, also die vielen Lämmer. Aber Gott sagt, es einzahl. Er sieht in den vielen tausenden Lämmern, die das Volk Israel in dieser Nacht dargebracht hat, sieht Gott letztendlich ein einziges Lamm. Nämlich dieses eine Lamm, das bereits schon auf das eine Lamm hinwies, seinen Sohn. Dann ein weiterer Gedanke noch. Wenn wir diese Plagen lesen, dann finden wir bei der fünften Plage, der Viehpest, bei der siebten Plage, dem Hagel, und bei der neunten Plage, der Finsternis, dass Gott durch seine Barmherzigkeit einen Unterschied macht zwischen dem Volk Israel und den Ägyptern. Das Interessante ist jetzt aber, wenn wir die letzte Plage anschauen, den Höhepunkt aller Plagen, 2. Mose 11, Vers 4, wie kündigt Gott diese Plage an? Da heißt es, 2. Mose 11, Vers 4, und Mose sprach, so spricht der Herr, um Mitternacht will ich ausgehen mitten durch Ägypten, und alle Erstgeburt im Land Ägypten soll sterben, vom Erstgeborenen des Pharaos, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Magd, die hinter der Mühle ist, und alle Erstgeburt des Viehs. Und achtet hier jetzt auf die Formulierung, Gott sagt nicht, und ich will alle Erstgeburt der Ägypter schlagen, sondern Gott sagt, alle Erstgeburt im Land Ägypten. Das heißt, es wäre genauso auch die Erstgeburt der Israeliten gewesen. Hier kann Gott offensichtlich als gerechter Richter keinen Unterschied machen. Alle, die in Ägypten lebten, standen unter diesem Gericht. Menschen und Vieh, egal ob Israelit oder Ägypter. Wir lesen ja dann zum Beispiel aus anderen Stellen, Buch Josua, in den Propheten, die dieses Ereignis kommentieren, dass zum Beispiel die Israeliten in Ägypten ebenfalls Götzendiener waren. Alle waren unter der Sünde. Und damit verdienten alle, sowohl die Ägypter als auch die Israeliten, das Gericht Gottes. Aber jetzt kommt ein großer Konflikt, ein Problem für Gott. Gott hatte diesem Volk doch Verheißungen gegeben. Das Buch fängt damit an, indem uns 70 Namen von Personen aufgezählt werden. Und damit will Gott zeigen, diese 70 Leute, die nach Ägypten kamen, die waren Träger von besonderen Verheißungen. Denn bereits 400 Jahre zuvor hatte Gott Abraham schon angekündigt, dass seine Nachkommen aus Ägypten wieder zurück in das verheißene Land kommen werden. Und was hatte Gott zu Mose gesagt? In Kapitel 3, Vers 12 des 2. Mosebuches. Gott gibt Mose ein Zeichen, ihr werdet an diesem Berg, am Berg Horeb, am Berg Sinai, wird dieses Volk mir dienen. Aber wie kann dieses Volk Gott dienen? Wie kann Gott seine Verheißung an Abraham erfüllen, wenn gleichzeitig dieses Volk genauso unter dem Urteil des Todes und des Gerichtes steht, wie die Ägypter auch? Und das ist die große Frage, die sich durch die ganze Bibel zieht, ist nicht nur die Lieblingsfrage von Paul Washer. Wie kann Gott Gnade erweisen an solchen, die vor ihm schuldig geworden sind, ohne seine Gerechtigkeit aufzugeben und zu kompromittieren? Und die Antwort liefert uns das 12. Kapitel. Die Antwort ist ein stellvertretendes Opfer. Das Passahlamm stirbt an der Stelle des Erstgeborenen Israels. Das Lamm stirbt an der Stelle des Schuldigen. Das Gericht, das alle Erstgeborenen verdient hätten, das wird an diesem Lamm vollzogen. Und damit wird Gottes Gerechtigkeit und seine Rechtsansprüche vollkommen befriedigt. Und dann kann das passieren, was wir in Vers 12 und 13 lesen. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich werde Gericht üben an allen Göttern Ägyptens, ich der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid. Und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Und es wird keine Plage zum Verderben unter euch sein, wenn ich die Ägypter schlage. Wir sehen aber noch etwas Interessantes. Auch Israel hatte eine Verantwortung. Sie mussten im Glauben und Gehorsam das Blut anwenden. Es hat nicht einfach ausgereicht, dieses Lamm zu schlachten und vor die Türe zu legen. Das hätte sie nicht errettet. Es hätte auch nicht gereicht, ein lebendiges Lamm vor die Türe zu stellen. Weil man vielleicht sagt, oh, unsere Kinder haben dieses Lamm so lieb gewonnen, das können wir ihnen nicht antun, etwas so Grausames. Gott muss doch auch damit zufrieden sein, wenn wir ein lebendiges Lamm vor die Tür stellen. Es hätte auch nicht ausgereicht, wenn sie eine Schüssel Blut vor die Tür gestellt hätte. Sondern wir lernen hier, dass Gott, dass Errettung vor dem Gericht nur auf dem von Gott angeordneten und festgelegten Weg stattfinden kann. Und dieser von Gott verordnete und festgelegte Weg ist, dass persönlich im Glauben das Blut des Lammes angewendet werden muss. So wie es Römer 3, Vers 25 sagt, den Gott dargestellt hat als ein Sühnmittel durch den Glauben an sein Blut. Und noch ein Punkt, das heißt hier, sehe ich das Blut. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch mit unserer Heilsgewissheit zu tun hat. Es war nicht entscheidend, wie ein Israelit das Blut beurteilte, sondern es hing alles davon ab, wie Gott das Blut beurteilt und wie Gott, welchen Wert Gott dem Blut des Lammes beimaß. Es spielte keine Rolle, ob ein Israelit das, was passiert ist, völlig wertgeschätzt hat. Es spielte keine Rolle, ob er ruhig, völlig ruhig, entspannt in seinem Haus saß, solange diese Ereignisse geschahen. Es spielt auch keine Rolle, ob er nervös und ängstlich war. Reicht es vielleicht? Passiert nicht vielleicht doch was? Seine Gefühle spielten keine Rolle. Sondern was der Schlüssel war und auch der Schlüssel zu wahrem Frieden ist, ist das Wissen um das Urteil Gottes. Und das sagt uns die Schrift, und Gott hat es uns bewiesen, wie er das Opfer des Herrn Jesus sieht, durch die Auferstehung. Dass er dieses Opfer angenommen hat und dass dieses Opfer in alle Ewigkeit, für alle Zeit völlig ausreichend sein wird. Und dann ein letzter Gedanke. Wir haben dreimal gelesen, dass das Passa in künftigen Jahren als eine Gedenkfeier eingesetzt werden sollte. Es war Gott sowas von wichtig, dass das Volk nie vergisst, wo sie herkommen und was die Grundlage ihrer Identität ist. Und so verordnete Gott ein Fest. Ein Fest heißt, dass das Volk an einem bestimmten, von Gott festgesetzten Zeitpunkt Gott nahen soll, um ihn anzubeten, um ihn zu bewundern für das Werk, das er getan hat. Und so sollte von Generation zu Generation eine beständige Erinnerung an die Erlösung, an die gewaltige Errettung, die Gott gewirkt hatte, stattfinden. Und jetzt ist interessant, diese Erinnerung geschah durch eine Mahlzeit, in dem jedes Jahr ein Lamm in der Familie gegessen wurde. Und das ist auch der Zusammenhang dann zum Mahl des Herrn, weil dieses Prinzip hat genau der Herr Jesus übernommen. Dass die Erinnerung an sein Werk, an seine Person in Form eines Mahles stattfindet. Und so schließt dann dieser Abschnitt in Vers 43 bis 58 mit der Satzung des Passers. Und da geht es um die Frage, wer darf an dieser Feier teilnehmen? Wer darf an diesem Mahl, an diesem besonderen Erinnerungs- und Gedächtnismahl teilnehmen? Und das Erste, was wir feststellen müssen, ist, nicht jeder. Nicht jeder. Gott schließt ganz klar Personen aus. Aber die, die teilnehmen dürften, die hatten alle eines gemeinsam. Nämlich die Beschneidung. Egal, ob jetzt jemand ein Israelit war, egal, ob jemand ein Knecht war, der für Geld erkauft wurde, also ein Leibeigener, oder ob es sich um einen Fremden handelte, das heißt einen Nicht-Israeliten, der aber im Land wohnte, wenn sie beschnitten waren, durften sie an dieser Gedächtnismahlfeier teilnehmen. Und Vers 48 betont noch einmal, aber kein Unbeschnittener soll davon essen. Und dann noch was Interessantes, Vers 47, die ganze Gemeinde Israel soll es feiern. Das heißt, diejenigen, die die Voraussetzungen dafür erfüllen, teilzunehmen, die sollen es auch tun. Und es ist interessant und es sagt auch viel über uns Menschen aus, dass es eine solche Aufforderung überhaupt braucht. Denn was für ein Vorrecht ist es, einer solch großen und gewaltigen Errettung gedenken zu dürfen. Normalerweise müsste da niemand dazu extra aufgefordert werden. Das müsste eigentlich das größte Herzensanliegen sein, doch diesen Gott zu loben, diesen Gott anzubeten, der so sein Volk befreit, der sein Volk verschont im Gericht, weil er als Mittel ein Lamm gibt, das stellvertretend stirbt und sein Blut vergießt und somit Gott mich vor dem gerechten Gericht, das mich eigentlich treffen hätte müssen, verschont. Und ich möchte abschließen mit einer letzten Stelle, 5. Mose Kapitel 16. Da finden wir nochmal eine wichtige Anweisung in Bezug auf das Passa. 5. Mose Kapitel 16, Vers 5 bis 7. Du kannst das Passa nicht an einem deiner Tore schlachten, die der Herr, dein Gott, dir gibt, sondern an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Dort sollst du das Passa schlachten, am Abend beim Untergang der Sonne, zur Zeit deines Auszugs aus Ägypten. Und du sollst es braten und essen an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Und am Morgen sollst du dich wenden und zu deinen Zelten gehen. Das ist auch eine interessante Anweisung. Das Passa durfte nicht an jedem Ort geschlachtet und eingenommen werden. Auch das stand nicht im Belieben der Israeliten, sondern Gott verheißt hier, er würde einen ganz bestimmten Ort erwählen. Dort sollte sein Volk zusammenkommen und dort sollten sie dieses Gedächtnismahl an die große Befreiung und Errettung Gottes dann gemeinsam feiern und dieses Mahl in Erinnerung dessen, was Gott getan hat, einnehmen. Amen.